Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Draußen stehe zwei Kickbase-Jäger. Wolle wir sie reinlassen? Simon, setz mal deine Karnevalsnase ab hier, Junge. Heute ist der 12.11. Karneval ist vorbei. Eigentlich hätten wir ja gestern aufgenommen, am 11.11. Aber ich habe mir schon gedacht, als du gesagt hast, könnten wir ausnahmsweise auch mal Mittwoch aufnehmen? Und ich gesagt habe, boah, geil, mit meiner jetzt hoffentlich auskurierten Erkältung passt mir jeder Tag, der jetzt noch dazwischen kommt, immer ganz gut, um ein bisschen noch weiter auszukurieren. Gerne am 12.11. Und jetzt sitzt du hier und ich schaue dich an und du siehst fresher aus denn je. Eigentlich hätte ich ja erwartet, dass du noch irgendwie mit, keine Ahnung, halb angedötschter Nase hier irgendwo halb acht sitzend am Mikro jetzt versuchst, hier noch ein bisschen Podcast zu machen. Aber du siehst erschreckend fit aus. Wie geht's, Jung?
Ja, moin Melo. Erstmal bin ich froh, dass du soweit wieder genesen bist, dass wir hier endlich wieder zusammen aufnehmen können. Mir geht's gut, sehr gut sogar, denn ich habe gestern am 11.11. nichts so wirklich gemacht. Also klar, so ein bisschen um die Häuser gezogen ist man. Wenn man vor die Tür gegangen ist, dann waren nur Karnevalsjäcke um einen herum. Dann konnte
Kontext,
man sich...
Du bist Kölner?
Ich bin Kölner, ja. Gebürtiger Kölner. Also nicht hergezogen, sondern hier auch groß geworden. Noch nie woanders gelebt. Aber ja, der Karneval, ich bin ehrlich, der hat es mir noch nicht so wirklich angetan. Und ich weiß auch nicht, ob das mit fast 30 noch kommt. Aber ja, also wenn dann irgendwie im Februar der Straßenkarneval losgeht, da werde ich dann auch so ein bisschen unterwegs sein. Das nehme ich jedes Jahr mit. Das macht auch großen Spaß, dann immer mit einer Gruppe, schön verkleidet, meistens dann auch irgendwie Gruppenkostüm. Und dann gibt es ja diverse Veranstaltungen. Und da lasse ich mich dann auch mal blicken. Aber der 11.11., da geht es für mich noch nicht los. Da habe ich jetzt bis Februar, März, habe ich noch genug Karnevalsmusik um mich herum. Da habe ich den gestrigen Tag ohne, sofern das möglich war, echt genossen.
Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. In eigener Sache, Leute, ich hoffe, ihr seht es mir vor, wenn ich hier zwischendurch nochmal so ein bisschen einen abhuste oder so. Also ich versuche es euch nicht in die Ohren zu hauen, aber wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, mich mal auf Mute zu stellen und der arme Milo dann nochmal ein bisschen husten muss, sehe ich das mir vor. Länderspielpause. Ganz entspannter Schnack. Gefühlt die 10. Länderspielpause, die wir jetzt hier gemeinsam absolvieren. Und eigentlich hatte ich vor, tatsächlich einen Jingle noch mit einzuspielen, aber wir machen mal eine kleine Anekdote daraus. Und zwar ist dann gestern Nachmittag per WhatsApp eine Eilmeldung bei mir reingekommen. Und auf der anderen Leitung schrieb mir Mats von Create Football: Melo, Ausrufezeichen, 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 kram unsere Sommervorbereitungssaison-Predictions-Episode raus und holt meinen Take von Oedraogo raus. Der ist nominiert und ich gucke sofort Kicker, bla, hin und her, zack, zack, zack. Tatsächlich, Amiri fällt aus, Oedraogo am Start. Als hätten wir es, schräger Mats, es in der Pisse gehabt, oder?
Ja, überragend. Also klar, Mats von Create Football kennt die Community jetzt auch schon bestens aus unseren diversen Transfer-Specials. Sowohl im Sommer und im Winter versuchen wir das ja eigentlich immer mit ihm aufzunehmen. Er ist halt datenbasiert, geht da an die Sache ran und natürlich konnte man aufgrund der Statistiken, der Daten schon erkennen, dass Oedraogo ein sehr talentierter Fußballer ist. Das einzige Fragezeichen, was halt wirklich seit Beginn seiner Karriere bestand, war halt eben sein Fitnesszustand, den er dann auch mal langfristig halten kann. Und das ist jetzt in Leipzig der Fall. Er ist bei 100%. Und dann sehen wir jetzt, ne, seit 3, 4, 5 Spielen, was er zustande ist oder was er imstande ist zu leisten. Und ja, das mündet jetzt in einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Völlig zu Recht. Und ja, Mats hat es schon immer gewusst. Und jetzt spielt die Fitness auch mit. Und dann geht so ein Take auch mal auf. Freut mich auf jeden Fall.
Einer von vielen. By the way, nächste Woche, nicht, dass ich keine Lust habe, hier Kickbase-Content zu liefern, aber ich bin nächste Woche urlaubsbedingt verhindert. Nimmst du eine Episode nicht alleine auf, sondern mit Mats, den haben wir wieder für uns gewonnen. Das bedeutet, freut euch da auch nochmal auf Mehrwert, wenn ich nicht da bin.
Der ist garantiert.
Garantiert gibt es auch in dieser Episode Mehrwert. Was machen wir denn heute, Simon? Eine kleine Agenda haben wir vorbereitet. Ja, wir quatschen gleich in unserem ersten Drittel über unsere Road to Glory, ja, Community Liga. Da erwartet man von mir noch ein persönliches Statement. Ja. Wir sprechen über die Creator Liga und du sprichst über das Fokusspieler-Duell der vergangenen zwei Spieltage. Da müssen wir noch ein bisschen was aufholen. Da lasse ich mich gerne von dir beduseln. Im zweiten Drittel gehen wir dann auf ein XXL Community Fragen Special ein. Wir haben eine ganze Menge Fragen mitgebracht, die uns über Discord erreicht haben. Da haben wir Anfang der Woche schon am Wochenende einen Aufruf gestartet. Ja, wenn euch jetzt was während der Länderspielpause bewegt, ihr irgendwelche Fragen habt an uns, wir beantworten alles jetzt in dieser Episode. Und im dritten Drittel natürlich wieder, ja, das darf ja nicht fehlen, gerade während der Länderspielpause kann man das natürlich hervorragend machen. Kaufempfehlungen, Verkaufsempfehlungen. Ja, Trading, Trading, Trading. Wir gehen rein. Wie läuft es in unseren Ligen, Simon? Manolo hat gefragt, ja, das ist die allererste, dann habe ich es hinter mir, ja. Die allererste Frage, die dann auf einmal aufgepoppt ist. Melo, gib mir ein Statement zu deiner Community-Liga-Performance. Nicht nur am Wochenende, sondern grundsätzlich auch ab. Ich habe auch echt lange überlegt, den ganzen Tag über, wie schaffe ich den Einstieg, ja. Und ich habe mich dann dazu ich starte anders. Ich hätte es mir jetzt einfach machen können und sagen können, ja klar, Big Boy-Strategie, falsche Strategie ausgewählt und ne, mit Kane jemanden gottlos overpaid, mit irgendwie, was weiß ich, wie viel Millionen, 80 Millionen, glaube ich, habe ich für den hingeblättert. Und jetzt wird es schwierig, drumherum was zu bauen. Ich falle jedes Jahr immer drauf rein, auf diese Strategie. In diesem Fall hat es mich jetzt in der Community-Liga erwischt, ganz klar. Aber ich muss auch ganz, ganz offen sagen, dass ich tatsächlich leider in der Community-Liga in den letzten Wochen den Fokus, schräger den Anschluss und damit auch die Motivation nicht verloren habe, aber so ein Stück weit aus den Augen verloren habe. Und deswegen mein Ein- und dann auch mein Ausstieg aus dieser Thematik. Kampfansage an alle in dieser Community-Liga, in der ich mich befinde. Der Platz, auf dem ich mich jetzt befinde, der wird definitiv, das ist ein Augenblicksversehen, sagen wir mal so.
Ah ja.
Ich will jetzt nicht sagen, ich will noch aufs Treppchen kommen, aber das funktioniert nicht. Entschuldige, natürlich nicht. Aber das habe ich leider schleifen lassen. Und es gibt so ein geiles Meme, kennst du das? Wenn immer mal irgendjemand sich beim, da gibt es so eine Skizzierung, ne, so von so einem Zocker an, so einer Playstation oder so, ne, der erst ganz entspannt so sich zurücklehnt, dann drei, vier Dinge auf den Sack kriegt und dann sich nach vorne beugt und dann sich einmal anstrengt und dann am Ende dann doch gewinnt. Ne? Wer dieses Meme vor Augen hat, der weiß, was ich meine. Ungefähr so könnt ihr euch das jetzt mit mir vorstellen hier.
Ja, Melo, du kennst das Spiel, ne? Wir werden das hier im Podcast Woche für Woche aufrollen und du musst Taten sprechen lassen, ne? Also reine Worte, die haben einen noch nicht aufs Treppchen gehievt. Aber jetzt
macht ja auch die Kategoriebezeichnung Sinn, ne? Road to Glory. Ja, weg von Platz 12. Ich glaube, wir sind auch nur 12 in der Liga. Ich bin, glaube ich, Letzter, oder? Kann das sein?
Du bist Letzter geworden am Spiel. Bist du in der Gesamttabelle Letzter oder
in der Gesamttabelle? Ja, ja, natürlich.
Verständlich. Ja, Melo. Wie viele Punkte hast du denn gemacht jetzt am 10.?
Danke, dass du nochmal in diese Wunde piekst. Ich weiß nicht, ob du den offiziellen Auftrag dazu bekommen hast, aber gut, wenn du
im, im positiven Bereich warst, aber schon, oder?
Ja, ich war im positiven Bereich und
immerhin.
Ich habe gemacht am 10. Spieltag 371 Punkte. Und von den 371 Punkten hat die Hälfte Kane gemacht. Und das war's. Touré 82, Amiri 66, Seelt 46, Heuer 16, Metz 16. Das war's. Oh Gott. Mainka minus 23, ja wunderbar. Ja, falsche Strategie gewählt und die, naja, sagen wir, den Anschluss verpasst und dann kommt das eine auf das andere und Melo versucht sich jetzt hier rauszureden. Gibt's aber nicht. Der Weg wird jetzt nach vorne gestaltet und hier, die Länderspielpause wird genutzt und diese Episode ist der Kickoff, Leute.
Ich wollte gerade sagen, gut, dass jetzt Länderspielpause ist, also ne, nach der Episode jetzt hier gleich schön mal einen Markt durchforsten, mal in die DMs leihen der Konkurrenz und dann werden mal ein paar Deals hier eingefädelt.
Fachlich mangelt es ja nicht an der Qualifizierung, ja, an der richtigen. Man sieht es ja an dem Fokusspieler-Duell. und einer Creator-Liga. Dazu aber später mehr. Scherz, alles gut. Aber da kommt jetzt ein bisschen mehr Drive rein. Versprochen.
Milo, du kennst mich ja. Ich kann mich schön über andere Leute's Leid lustig machen, aber selber lief's für mich jetzt auch nicht so rosig in der Community-Liga.
Das wäre jetzt meine Frage nämlich. Erzähl mal, wie es bei dir denn so läuft. Ja,
ja, ich bin 9. geworden von 15. Jetzt am vergangenen Spieltag 893 Punkte, also knapp unter 900, was eigentlich solide ist. Aber da gab's dann schon einige andere, die deutlich vierstellig gepunktet haben. Mein Grimaldo, der hat mich einfach im Rucksack seit der Trainerentlassung von Julman. Da holt er wirklich grünen Balken um grünen Balken. Arthur Theat habe ich in meinem Team, der hat einen grünen Balken gemacht. Kimmich, Zetteran nur 86, trotz 1-0-Sieg. Orban nur eine 85, war jetzt auch nicht so zufrieden. Goretzka nur eine 72 gegen Union. Also schon einiges an Potenzial im Team. Aber ja, das war halt einfach ein komischer Spieltag. Da kommen wir gleich auch nochmal in den Community-Fragen drauf zu sprechen. Die vergangenen beiden Spieltage waren eher komisch, was Kickbase-Punkte angeht. Und das hat sich in meinen Teams auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Nichtsdestotrotz, mit knapp 900 Punkten, glaube ich, habe ich mich noch halbwegs gut aus der Affäre gezogen. Und wie gesagt, es ist jetzt Länderspielpause. Ich habe einiges an Geld noch auf dem Konto. Ich bin sehr umtriebig und schaue mir das Ganze einfach in Ruhe an. Und ich denke mal, so 2, 3 interessante Spieler werde ich mit Blick auf den 11. Spieltag schon noch ins Team kriegen.
Bei mir geiern natürlich alle auf Kane, weil ich habe keine Kohle, weil ich ja so gottlos übertrieben habe, um ihn zu kriegen. Und natürlich werde ich ihn nicht abgeben, ne? Aber ich muss jetzt gucken, dass ich die bestehenden Spieler, so ein Amiri oder was auch immer, ne, in diese Richtung da jetzt irgendwas mache und die upgrade. Was heißt upgrade? Also da mehr in die Breite gehe. Ne? Ich habe 3 Spieler, die halt immer noch als Lückenfüller da agieren. Ne? Also wirklich gottlos reingeschissen in der Community League dieses Jahr. Leider. Aber gut, nützt ja nichts. Ne? Ich sage, der Weg führt nach vorne, nach oben. Ich sage immer, und das mache ich auch im Business immer, an meine Leute, ja, nur vorne gibt's Geld. Leute, merkt euch das. Weisheit von Melo. Punkt. Und nur vorne gibt's Geld. Gutes Stichwort. Lass uns mal über die Creator-Liga sprechen. Wie läuft es denn da?
Ja, also da ist es bei mir eine Vollkatastrophe zurzeit. Also ich hatte ja wirklich, glaube ich, Spieltag 8, 7, 8, das waren gute Spieltage, aber seitdem läuft kaum was zusammen. Also da, finde ich, haben sich Spieltag 9 und 10, diese sehr komischen Spieltage, noch so besonders bemerkbar gemacht in der Creator-Liga bei mir. Jetzt am Spieltag nur 679 Punkte gemacht, nur 2 Spieler mit einem grünen Balken, alle anderen haben underperformed. Ich hatte einen Aaron Zehnter von Wolfsburg 95, Senne Lünen 89, Zetterer auch da 86, Burkhardt nur eine 58, Ulis nur 57. Also wirklich einiges an teuren Spielern, die enorm underperformed haben und so vielleicht sogar enttäuscht haben. Hab mir extra einen Günther ins Team geholt, 150. Spiel, ich weiß gar nicht, irgendein Jubiläum hatte er, frag mich nicht. Aber der hat gegen St. Pauli nur 45 Punkte trotz Startelf gemacht. Und dann hatte ich noch 2 Wolfsburger, Dagim und Amura vorne im Sturm. Die haben zusammen 11 Punkte gemacht. Also auf Wolfsburger kann man eh nicht vertrauen. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Käse. Was soll ich anderes sagen? Ich habe jetzt Geld auf dem Konto. Es kommen jetzt auch wirklich reichlich interessante Spiele auf den Markt.
Ja.
Also ein Tapsoba läuft morgen aus, Uedraogo ist drauf, Friedel ist drauf, Nusa ist drauf.
Mein Gebot steht schon.
Ja, also ich werde heute Abend da nach Marktwertaktualisierung auch mal einige Gebote auf die Spieler da lassen und erhoffe mir natürlich, einige von denen zu kriegen. Und dann sieht die Welt mit Blick auf den 11. Spieltag schon ganz anders aus in der Creator-Liga.
Wie Cola hast du denn, Alter, noch auf einige von denen zu bieten? Uedraogo mit 15 Millionen, was er da kostet. Tapsoba, was kostet der? Deutlich irgendwie 25. Ja,
26. Oder so. 26. Ach so, 2 von denen kann ich mir easy leisten.
Ja, geh spazieren, kannst du dir leisten. Pass mal auf, apropos spazieren gehen. Du hast jetzt einen Platz in der Gesamtwertung eingebüßt. Ich lese dir mal deine Punkte vor der letzten 3 Spieltage. Gruß geht raus an Kickbase-Kobold, die alte Rakete. Der macht nämlich immer jeden Spieltag einen super Recap zur Content-Creator-Liga. Können wir euch wirklich nur empfehlen. Wir posten es ja dann auch immer weiter auf unseren Profilen. Da sieht man dann immer noch mal genau, wie die Performance der einzelnen Manager aus der Content Creator Liga dann auch immer so ist. Spieltag 8, 1340 Punkte bei dir, Spieltag 9, 842, Spieltag 10, 679. Trent is your friend, Junge. Was ist denn da los? Dafür, dass du so Ambitionen in der letzten Länderspielpause noch hattest und gesagt hast, du willst dich da oben in den Top 3 positionieren.
Ja, das waren diese zwei angesprochenen Spieltage, ne? Die irgendwie richtig komisch waren durch viele Rotationen, durch Teams, die underperformed haben. Und ich habe genau diese Spieler in meinem Creator-Liga-Team gehabt, die halt dann enttäuscht haben. Und das siehst du halt an meinen Gesamtpunkten und dadurch habe ich an Boden verloren. Aber ich habe da meine ganz eigene Meinung zu den vergangenen Spieltagen. Aber das besprechen wir gleich bei den Community-Fragen.
Ja, sehr, sehr gut. Okay. Ja, Gesamtranking. Ich bin, wenn ich mal aus meiner Sicht der Dinge kurz ein bisschen Revue passieren lassen kann, super zufrieden. Zumal auch Kevin ja auch schon geschrieben hat. Ne? Der bat uns jetzt auch nochmal alle in der Länderspielpause um unser Statement dazu. Wie zufrieden sind wir? Was ist so Top-Transfer, Flop-Transfer und Co.? Ich bin jetzt zum ersten Mal unter 1000 Punkte gerutscht seit 3 oder 4 Spieltagen. Also das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, dass man froh ist, unter 1000 Punkte zu machen. Kontext, wenn wir über 1000 Punkte erzielen am Spieltag, dann müssen wir einen unserer Top 3 Punkte abgeben, für die, die es jetzt zum ersten Mal hören. Was das da auf sich hat, das ist eine Regel, die wir da spielen. Das ist wie so eine MVP-Light-Regel. Von daher super spannend, weil sehr viel Fluktuation dann am Transfermarkt herrscht. Das finde ich gut. Aber der Nachteil ist natürlich, ich schraube das jetzt immer so mit meinen 1000, was waren die letzten drei jetzt? 1056 Punkte, 1034 Punkte und jetzt, glaube ich, knapp 900 Punkte. Habe ich jetzt einfach mal endlich einen Spieltag erwischt, wo das gute Pferd nicht höher springt, als es eigentlich muss. Ja? Und bin da recht zufrieden jetzt auf Platz 4. Ich springe mal so zwischen Platz 3 und Platz 4 auf. Eins muss man nicht mehr schielen können. Kevin, der macht das schon hervorragend. Den haben wir auch schon in der Sommervorbereitung als absoluten Top-Favoriten announced. Der hat jetzt schon 1000 Punkte Vorsprung. Ich glaube, in der Gesamtwertung auf den dritten, glaube ich, auf Muri. Ne? Muri ist, glaube ich, gerade auf 3 mit 200 Punkten vor mir, 9600. Genau. Und Kevin Kickbass-Kobold, 10.600 Punkte. Ne? Der ist jetzt schon meilenweit, sogar schon vor Meme-Kicker, der auf Platz 2 steht mit 9.700. Also siehst du mal, ne? Der macht da sein Ding da oben und dahinter wird es eng, ne? Zwischen Platz 2 und Platz 5 liegen 200 Punkte. Oder 300 Punkte. Lustig. Spannend. Aber du fehlst mir da noch so ein bisschen.
Oh, ich bin ja in Schlagdistanz, Melo. Mit 9054 Punkten bin ich ziemlich genau 400 Punkte hinter dir. Das ist ja nichts, das kann man an einem Spieltag aufholen. Und pass mir mal auf den 11. Spieltag.
Vor 3 Spieltagen auch schon gesagt, Kollege. Die Länderspielpause war die letzte.
Aber du sprichst ja hier die ganze Zeit von der Road to Glory. Ist ja ein Marathon, kein Sprint.
Genau. Okay, ja, sehr schön. Dann apropos vom Marathon, lass uns mal zum Sprint gehen. Wenn wir uns mal immer die einzelnen Spieltage angucken, haben wir auch nochmal unser eigenes Duell. Mein süßer Simon. Er schüttelt den Kopf, Leute. Und ich habe ein Grinsen auf den Backen. Das ist...
ich brodel innerlich.
Erzähl mal, die letzten 2 Spieltage habe ich mal wieder die Welt gerade gerückt, würde ich sagen, oder?
Ja, weißt du, da gehst du 5-0 in Führung, dann hole ich 2 in Folge und denk mir, okay, jetzt rolle ich das Feld von hinten auf und jetzt zeige ich es Melo und marschiere hier durch bis zum Ende der Saison und Melo holt keinen Punkt mehr. Zack, kommen die letzten beiden Spieltage um die Ecke und ich verliere sie wieder beide und dann steht es jetzt in der Gesamtwertung 7-2 für dich und das sieht ja schon wieder ganz düster aus. Also ich bin wieder an dem Ausgangspunkt angelangt wie vor, ja, 4 Wochen, als ich noch 0 Punkte hatte und du alles gewinnst. Super ärgerlich. Vor 2 Wochen, als wir in München beim Creator-Treffen von Kickbase waren, haben wir gesagt, komm, wir sitzen da auf dem Kickbase-Sofa wie auf der Ersatzbank, also dürfen wir uns beide einen Joker aussuchen, also einen Bankspieler, der dann eingewechselt wird und da dann gucken, wer die meisten Punkte holt. Ja, du hast dich für Ache vom 1. FC Köln entschieden, ich für Justin Jimmer von Werder Bremen. Und am Ende steht Ache in der Startelf und schießt dann auch noch das 1-0 gegen den HSV. Also,
frag mich doch.
Da war das Thema dann auch schon durch. Meinen Jimmer, Großchance vergeben gegen Mainz, eben nicht getroffen. Somit klare Kiste für dich, Punkt für dich. Und das vergangene Wochenende war mindestens genauso bitter. Wir haben uns aufgrund des Wunsches der Community auf Discord dazu entschieden, uns auf das Rhein-Derby zu fokussieren zwischen dem 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Und ich als Vorwochenverlierer durfte zuerst mein Team und meinen Spieler picken. Und ich habe mich natürlich als gebürtiger Kölner für den 1. FC Köln und Jakub Kaminski entschieden. Alles andere wäre, glaube ich, für meine Familie auch nicht vertretbar gewesen. Die hätten mich verstoßen und auch all meine Freunde hätten mir die Freundschaft gekündigt, hätte ich mich für Gladbach entschieden. Von daher war ich da so ein bisschen in den Zwängen gefangen und musste mich für Köln entscheiden. Aber auch aus Überzeugung, bin ich ehrlich, weil Kaminski einfach ein Top-Performer ist seit Saisonstart. So, ja, das
der Ausgang ist jetzt... Hat richtige Überzeugung, hat den richtigen Riecher gehabt, ne, am Wochenende.
Der ist bekannt. Kaminski trifft die Latte, Tabakovic verschießt einen Elfmeter, macht dann aber noch Tor und Vorlage. Ja, unterm Strich fetter grüner Balken. Kaminski enttäuscht punktetechnisch. Wieder ein Punkt für dich. Und somit 7-2. Aber
eigentlich müsste es noch einen Sonderpunkt für mich geben, Simon. Ehrlich, bei so einer Punktedifferenz, ja, ich glaube, ich hatte irgendwie 100 Punkte mehr jetzt, ne, mit meinem Tabakovic gegen deinen 20 Punkte da von Kaminski oder so, ne? Eigentlich müsste man da nochmal so eine kleine Sonderpunkteregelung mit einbauen. Dass man sagt, wenn man eine bestimmte Punktedifferenz dazwischen irgendwie mindestens erreicht, dann gibt es nochmal einen Sonderpunkt oder so. Aber dann ziehe ich ja ganz weg. Also, weiß ich nicht, so eine Beziehung auf Entfernung, das ist auch nichts.
Kann die Community ja mal entscheiden und hier in die Spotify-Kommentarbox schreiben, was denn da so eine coole Idee ist. Oder uns auf Discord direkt schreiben.
Discord und schreiben. Gutes Stichwort, Junge. Lass uns mal weg von der Road to Glory und dem Einstieg und unseren Erfahrungen und Erkenntnissen aus den privaten bzw. Community-Ligen hin zu den Community-Fragen. Wir haben gefragt, gebt uns Futter für diese Episode und ihr habt uns gehört und uns überhäuft. Wir gehen für vor. Ich würde mal so ein bisschen immer mal was vorlesen, ja, und dann reagieren wir, oder? Was hältst du davon?
Sehr gerne, so können wir vorgehen.
Sehr schön. Alles klar. Und zwar, Spicy Waterfall schreibt, gibt unsere Punktelieferanten-Challenge bald Rush-Punkte. Das ist eine der häufigsten Fragen auch außerhalb Discord, ne? Und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir gerne, wenn wir sowieso schon mal in München sind, ja, bei Kickbase, wer es übrigens noch nicht gehört hat, kurze Randnotiz, ich habe ein schönes Hörspiel hier aufgenommen am Wochenende, als wir in München waren und das hier quasi ein, zwei Episoden weiter unter dieser hier auch veröffentlicht. Also wer mal Bock hat reinzuhören, wie so ein Wochenende bei Kickbase abläuft und was wir da so alles gemacht haben mit Kickbass und Sky und uns und unter uns als Content Creator, da gerne mal reinhören. Super spannend. Ich glaube, ganz, ganz toll geworden. Hab auch schon sehr positives Feedback dazu gehört und gelesen. Also von daher gerne. Herzlich eingeladen, hört da mal rein. Da haben wir auch schon in der Community kurz angedeutet, dass wir da versuchen, da auch nochmal in diese Richtung was aus der Nase zu kitzeln. Es war auch ein sehr, sehr reger Diskussionspunkt, weil es gab viele Befürworter unter den Content Creatern, die bei dieser Diskussion da mitgemacht haben, aber es gab auch eine ganze Menge Gegner dafür. Zu welcher Kategorie zählst du, schräger wir?
Also ich kann jetzt, glaube ich, erstmal nur für mich sprechen, Melo, aber mein Gefühl sagt mir, dass du auch auf meiner Seite bist. Wir waren tendenziell dafür, weil das einfach nochmal einen besonderen Anreiz schafft, wenn auch die Creator-Challenges Rush-Punkte liefern. Generell der Rush-Modus war, glaube ich, so das meistdiskutierteste Thema während des Creator-Events. Auch mit den Product-Leuten von Kickbase selber sind wir da wirklich in regen Austausch gegangen. Und wie gesagt, das Thema Creator-Challenges, ob die für den Rush-Modus freigeschalten werden, wurde auch diskutiert und am Ende ist noch kein eindeutiges Ergebnis rausgekommen, aber die Tendenz geht stark dahin, dass es dabei bleibt, dass die Creator-Challenges keine Rush-Punkte abwerfen. Leider, wir haben uns da wirklich stark für gemacht, aber das Product-Team und Kickbase selber, die arbeiten gerade unter Hochdruck an neuen Dingen in der App, um zum einen neue Sachen auch zu launchen. So viel können wir schon verraten, was genau, das bleibt noch ein Geheimnis, das dürfen wir noch nicht kundgeben. Aber des Weiteren sind die halt auch dabei oder da dran, Sachen zu fixen, ne? Bugfixes zu betreiben. Und es ist für Kickbase ein enormer zeitlicher und produktiver Aufwand, die Creator-Challenges für den Rush-Modus freizuschalten. Und es gab aber auch viele Gegner innerhalb der Creator-Gruppe, die gesagt haben, okay, wir sind solche Rush-Schwitzer, wir stellen jede Woche alle Challenges auf, um möglichst viele Punkte im Rush-Modus zu machen, um in den Rängen zu klettern, um ganz vorne mit anzugreifen. Also die nehmen die Sache sehr, sehr ernst. Die Jungs von Doppelpack zum Beispiel, Lars und Valentin, Grüße gehen raus, wenn ihr die Episode hört. Mit denen durfte ich im Zug zusammen nach München und zurückfahren, weil die aus der Nähe von Köln kommen, hat sich das angeboten. Und ungelogen, die saßen 3 Stunden während der Zugfahrt an ihren Teams und haben wirklich die diversen Teams für die Challenges aufgestellt. Also das hat mich auch gewundert, wie sehr man da reinschwitzen kann. Ich gehöre eher weniger dazu. Ich stelle auch meine Challenges auf, aber nicht so, nicht so mit voller Hingabe und vollem Fokus. Und die haben natürlich gesagt, ey, wir wollen vorne mit angreifen und wenn dann noch 20 Creator-Challenges hinzukommen, die wir auch noch alle aufstellen müssen, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr, weil dann einfach die Quantität viel zu hoch ist. Und dementsprechend können wir an der Stelle nur sagen, aktuell leider noch keine Punkte, aber es ist auf der Liste und vielleicht gibt es in Zukunft da nochmal ein Update.
Genau. Und diese Liste ist ein ganz wichtiger Punkt, Simon. Denn das, was ich auch mitgenommen habe, ist aus diesem Wochenende, dass Kickbase viel, viel näher jetzt wieder ranrücken möchte an die Community. Das ist schon wahrlich das, was wir auch hier auch schon offiziell auch mitgeben können, weil das ist auch mein persönliches Gefühl, was ich da jetzt auch mitnehme. Gerade das Product Team, die waren ja wirklich alle vollzählig da und haben uns auch wirklich super informiert zu dem, was jetzt wie die Historie ist und was jetzt in Zukunft alles angedacht ist und was sie da vorhaben. Aber was ganz klar ist, die wollen definitiv wieder ganz, ganz nah ran, auch über Discord wieder kommunizieren, eure Wünsche nochmal einordnen und strukturiert abarbeiten. Da gibt es ja diese Wishlist, ne, die sie da auch immer teilen und planen sogar teilweise vielleicht wichtige Dinge mit in die App zu integrieren und Abfragen umzusetzen, Abstimmungen herbeizuführen etc. pp. Also das Ohr wird jetzt wieder ganz nah am Manager, an der Managerin sein. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, ein großes Lob und sehr positiv, wenn man da jetzt mal ein Fazit draus ziehen kann. Und natürlich das Rush-Thema ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Leute, die halt keine so Langläufer sind wie wir, die auch den Ligabetrieb wirklich zelebrieren. Das Thema wird forciert und da arbeitet man an Lösungen und an Ideen, wie man gerade so diese Casual-Spieler, ja, die mal Wochenende ja, mal nein, also so diese On-Off-Beziehung mit Kickbase agieren, wie man die dann besser einbinden kann. Also das sind so 2 ganz wichtige Aspekte, die ich da mitnehme. Von daher gibt es für und wieder im Moment erstmal auf Eis gelegt, aber tut ja keinen Abbruch, ja, an unserer Challenge weiterhin teilzunehmen, denn Leute, natürlich gibt es auch weiterhin richtig geile Preise ja bei uns zu gewinnen. Ne? Also ich darf auch nochmal da gerne hinweisen, kommt da rein, ist eine Championship, die besten 5 Spieltage zählen der gesamten Saison und der Gesamtsieger kann 222 Euro Cash absahen. Ja? Der zweite kriegt ein Original-Trikot, Bundesliga-Trikot seiner Wahl, von mir ist auch kein Bundesliga-Trikot, was weiß ich, Premier League oder was auch immer. Und der dritte ein 12 Monate Kickbase-Member-Abo. Ne? Also von daher, Leute, rein da, wenn wir nochmal über diese Casual-Spieler sprechen. Gut, nächste Frage. Was sagen wir zum Andrang auf Liga 4 im Winter? Community-Liga-Kontext, ja, das heißt, wir spielen in 3 Ligen. Die waren im Sommer ratzfatz ausgebucht, also innerhalb von 2 Wochen war komplett alles besetzt und Anfragen noch und nöcher, bis wir uns jetzt mit Manolo, unserem Community-Manager auf Discord, dann nochmal geeinigt haben, dass wir jetzt auch nochmal eine 4., quasi eine Quali-Liga für die ersten 3 Ligen oder für die 3. Liga dann eröffnen werden, denn wir spielen in der ersten Saison eine komplette Saison durch. Ja? Da gibt es jetzt nicht eine reine Hinserie oder Rückserie als Liga, so wie viele von euch es aus der Kickbase-Bundesliga zum Beispiel kennen. Nein, wir spielen erstmal komplett durch, haben uns aber dazu nicht durchgedrungen, sondern ich fand die Idee sehr smart, dass man sagt, okay, im Winter eröffnen wir noch eine 4. Liga und gucken mal, wie dann so der Andrang darauf ist, ob es genug Leute gibt, die da Interesse haben. Und ich wüsste, das Ding, also in 2 Tagen war die Liga voll, ne? Also mit Anfragen konnten wir uns da auch nicht retten. Und die Frage war jetzt, was sagen wir dazu, zu diesem Andrang? Und hätten wir damit gerechnet? Oder sind wir übrigens auch beeindruckt von der Lust innerhalb der Community, die ja übrigens in den letzten Tagen ja immens nochmal explodiert ist, ne? Also ich weiß nicht, was du da gemacht hast, während ich jetzt mit Fieber im Bett lag und an die Decke gestarrt habe. Aber da ist ja richtig was passiert.
Ja, was auf Discord abgeht und was in der Community generell abgeht, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, in den letzten 5-6 Tagen sind über 50 neue Leute auf unseren Discord-Server draufgekommen und haben dann da mal rumgestöbert und die meisten natürlich auch mit einem großen Interesse an einer unserer Community liegen, haben sich sofort mit einem Haken auch als Interessent gemeldet. Das wird natürlich alles registriert. Das heißt, wenn ihr immer noch nicht auf Discord seid, aber Lust habt, auf dem Discord-Channel mal vorbeizuschauen, euch für eine Community-Liga in der nächsten Saison oder vielleicht sogar ab Winter anzumelden, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Gerechnet habe ich damit nicht. Das trifft mich dann schon auch immer überraschend. Natürlich weiß ich, dass es viele Befürworter gibt, dass wir eine starke Community haben, aber das es dann so schnell wächst und dass die Leute so grelle sind und so viel Bock haben, das überrascht mich dann schon immer wieder, aber freut mich umso mehr. Also ich finde es großartig, dass es da so viele da draußen gibt, die Bock auf uns Punktelieferanten haben, die Bock auf Kickbase haben und Bock auf kompetitive Ligen haben mit einem Aufstiegs- und Abstiegssystem. Also da ist ja eine ganze Menge geboten und von daher, ich finde es einfach nur großartig, richtig toll, was da abgeht und ich kann es kaum erwarten, dass wir weiter wachsen und ich kann es auch kaum erwarten, über Discord weiterhin mit der Community im Austausch zu bleiben, denn das macht mir, es gibt mir eine ganze Menge. Bin ich ehrlich, das ist echt richtig cool.
Finden die Wolfsburger es auch cool? Nächste Frage. Trainerentlassung Simonis. Überfällig oder war es richtig, an ihm festzuhalten? War das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und es kursieren ja schon eine ganze Menge Namen rum.
Ja, also ich glaube, dass jetzt nach der Niederlage in Bremen, Trainerschreck, die dritte Trainerentlassung in der Bundesliga und zum dritten Mal nach einem Spiel gegen Werder Bremen. ich glaube, es war auswegslos, da jetzt die Reißleine zu ziehen. Du hast mit dem VfL Wolfsburg, die Erwartungen waren sehr hoch im Sommer. Du hast transfertechnisch schon ganz gut was verpflichtet. Dann kommt ein vielversprechender Trainer. Du wolltest einen Neuanfang starten, auch offensiven, attraktiven, ansehnlicheren Fußball spielen als in der Vorsaison unter Hasenhüttl. Und dann stehst du nach 10 Spieltagen mit 2 Siegen da. Und spielerisch ist das sehr, sehr dünn. Auch in Bremen haben die sich 80 Minuten nur hinten reingestellt und haben versucht, da irgendwie zu mauern. Das ist ja nicht Wolfsburg-like. Und dann bietet sich so eine Länderspielpause eben an, ne? Dass du jetzt die Reißleine ziehst, sagst, okay, wir verändern uns, wir haben jetzt ein bisschen Puffer, weil wir eine Woche spielfrei haben und da können wir uns sammeln und starten dann nach der Länderspielpause mit einem neuen Trainer. Das ist so der gewöhnliche Weg, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, Freitagabend nach der Niederlage, als sie dann feststand, war es mir eigentlich schon klar, dass da der Schritt folgen wird, dass Simonis den Verein verlässt. Also überfällig, ja, aber ich glaube, jetzt war der bestmögliche Zeitpunkt, es dann auch wirklich zu vollziehen.
Ja, und gleiche Thematik. Lass mal nach Gladbach gucken. Was ist mit Polanski? Weiter Chance geben? Oder sollen wir noch mal bis zur Winterpause warten?
Ja, also jetzt am Sonntag, ich weiß nicht, gibt sicherlich auch den einen oder anderen in der Community, der da auch mal reinschaltet, war ja Ruven Schröder im Doppelpass auf Sport 1. Und da wurde er natürlich auch auf Polanski angesprochen. Und da waren sich eigentlich alle Experten einig. Und Ruven Schröder hat es durch die Blume auch quasi bestätigt, Eugen Polanski wird Trainer in Gladbach bleiben. Das ist klar. Die haben jetzt 3 Pflichtspielsiege in Folge. Es spricht alles für ihn. Es spricht für die Entwicklung der Gladbacher. Du hast einen Pokal gewonnen. Du hast 2-mal Bundesliga jetzt gewonnen. Du hast das Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln gewonnen. Ja, auch ein sehr prestigeträchtiges Duell. Und alle Argumente liegen auf der Seite von Polanski. Und ich glaube, es ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis da auch offiziell Vollzug gemeldet wird, dass Polanski mal mindestens bis zur Winterpause weitermacht.
Sehe ich auch so. Und 2 der nächsten 3 Spiele, Heidenheim und Mainz, ne? Also da sind auf jeden Fall mindestens 6 Punkte drin, ne? Und dann zu Hause gegen Leipzig, wenn sie da diesen Höhenflug weiter umsetzen, vielleicht da unentschieden irgendwie rausholen können gegen die Leipziger, ja, umso besser, ne? Also Ich finde das gar nicht so abwegig, dass das tatsächlich noch bis zur Winterpause noch ganz gut mit ihm funktionieren würde. Und wer weiß, was dann ist. Ja, sehr gut. Ja, weiter. Heidenheim haben wir gerade schon erwähnt. Was? Das könnte ich mir gar nicht vorstellen, Alter. Die nächste Frage. Was passiert mit Schmidt in Heidenheim? Also, Heidenheim ohne Schmidt ist wie Eislecken durch die Glasscheibe.
Ja, und das ist auch schon die Antwort. Heidenheim wird mit Frank Schmidt auch wieder in Liga 2 gehen. Die werden ihn nicht entlassen. Das ist halt einfach, die gehören zusammen und die gehen durch Höhen und die gehen durch Tiefen. Und da ändert auch eine 6-0 Niederlage gegen Bayer Leverkusen nichts dran. Da ändern auch keine 12, 13, 14 Spiele in Folge ohne Sieg. Frank Schmidt wird Trainer in Heidenheim bleiben und das, bis er selber geht.
So. Nächste Frage. Wird es jetzt wieder Spannung im Titelrennen geben? Oder war das mit Union einfach, naja, waren die der Nutznießer dieser Dreifachbelastung? Sie sind doch verwundbar, die Bayern. A, was sagst du zu dem Spiel? Vielleicht zwei, drei Worte dazu. Und B, wie schätzen wir jetzt die Situation ein? Wird es jetzt doch spannend und Leipzig und Dortmund wittern ihre Chance?
Ja, ich sag dir mal, wie spannend das ist. Bayern lässt Punkte liegen, Dortmund spielt unentschieden in Hamburg und Leipzig verliert gegen Hoffenheim. Ja, da hast du deine Spannung. Ne? Stolpern die Bayern einmal, stolpern auch alle anderen. Ne? Also Spannung gibt es da nicht. Bayern wird Meister, da können wir den jetzt schon eigentlich die Meisterschale überreichen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Zu dem Spiel selber, hochverdient. Union hat Bombe gespielt. Ja. Die haben diesen Punkt verdient. Wenn nicht sogar vielleicht mehr. Also es ist dann echt bitter.
Wo geht Türkei hin? Premier League?
Oh, du willst jetzt schon über Türkei sprechen. Ja, der hat sowohl Angebote aus dem Ausland, der passt für mich von seinem Spielstil her sehr, sehr gut in die Premier League. Ja, so robuster, auch offensiv starker Verteidiger. Ne? So Gabriel von Arsenal ist super kopfballstark vorne. Van de Ven ist auch ein sehr offensiv starker Verteidiger. Die passen einfach gut in die Premier League. Er kann dann da auch über seine Härte kommen. Ist ein Top-Top-Spieler. Ja, da wird es an Angeboten nicht mangeln, sowohl im Innen- als auch im Ausland. Ich sag sogar, dass er im Winter schon gehen wird.
Hm. Ich glaube auch, die brauchen noch ein bisschen Kohle. Ne? Der könnte ja sonst im Sommer ablösefrei gehen. Ne?
Ist er wirklich, hat er nur noch Vertrag bis nächsten Sommer?
Ja, im Sommer könnte er ablösefrei gehen.
Ja, dann wird er ja zu 100% im Winter gehen. Wenn gute Angebote kommen, dann ist er weg. Ja. Muss ja Union machen, um noch Geld zu generieren.
Natürlich. Okay, nochmal zurück zu der Bayern-Performance, schräger Union-Performance, sorry.
Ja, bitter, dass Union sich dann in der Nachspielzeit doch noch das 2-2 fängt. Die haben wirklich alles reingeworfen, die haben auch Offensivakzente gesetzt und die Tore, die sind nicht totaler Zufall gewesen und kamen nicht aus dem Nichts. Also die hatten schon ihre Chancen und haben sich die Tore auch verdient. Haben mutig gespielt, waren griffig, haben es den Bayern so schwer wie möglich gemacht. Und Bayern hatte wirklich zu kämpfen. Und ich sag, das ist ein hochverdienter Punkt, den sich Union erkämpft, erspielt und erarbeitet hat. Und kein glücklicher Punkt gewinnen, dass du da irgendwie mal ganz dreckig was mitnimmst. Sondern das geht so schon in Ordnung. Aber eins muss ich noch sagen. Hast du das Tor von Luis Diaz zum 1-1 vor Augen?
Also ich glaube, ich weiß nicht, wie man das aus diesem Winkel überhaupt... Also grundsätzlich dachte ich sowieso, das Ding geht sowieso ins Aus. Ja? Und dann holt er den da noch mit dieser geilen Grätsche da noch irgendwie wieder zurück. Dann spielt er den auch noch an dem Verteidiger vorbei. Ich weiß gar nicht, wer das war. Und dann zimmert er einfach drauf. Ich dachte, wird das jetzt irgendeine Flanke oder so? Nee, da haut er das Ding da aus diesem Winkel da einfach in dieses Tor, wie man das hinkriegt, ja, da fehlen mir die Worte, weiß ich nicht. Ich habe noch nie so ein Tor gesehen, noch nie.
Das war absolute Weltklasse. Also ich war wirklich, ich habe das mir 6-7 Mal in der Wiederholung angeguckt, auf Social Media bin ich auch immer hängen geblieben, wenn das Tor mir angezeigt wurde. Ey, das ist so ein Gedicht, wie er da den Ball noch von der Grundlinie kratzt, beim Aufstehen den Ball schon am heranstürmenden Verteidiger vorbeilegt und dann mit dem ersten Kontakt über die Schulter des Keepers kurze Ecke in Winkel das Ding knallt. Absoluter Wahnsinn. Und 5 Minuten später hat man die Full Luis Diaz Experience bekommen, denn da wurde er geschickt, alleine auf den Torwart zu und schießt 5 Meter daneben. Den einfachen macht er dann nicht, weißt du? Den unmöglichen haut er rein und den einfachen versemmelt er so kläglich. Das ist Luis Diaz.
Ja, wirklich. Dran gewöhnt.
Ja, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Und als Luis Diaz-Besitzer in meiner Main-Liga, bin ich Luis Diaz-Besitzer, ist das zum einen cool, weil du dir sagst, okay, der kann aus jeder Lage irgendwie unerwartet ein Tor machen. Aber wenn du dann dabei zuschaust, wie er alleine auf den Torwart zurennt und dann so kläglich vergibt, also dann, da landet dann auch mal eine Faust im Oberschenkel. Der bringt einen, der holt 200 Punkte, aber er kann auch 400 holen.
Ja. Nächste Frage. Auch Spicy Waterfall. El Mala ist für die Nationalmannschaft nominiert, Karl aber nicht. Übrigens, Spicy ist der Einzige, der ihn wirklich einfach nur bei seinem Nachnamen nennt. Ne? Ansonsten höre ich immer alle Lennart Karl. Also irgendwie ganz komisch. Ne? Alle anderen werden immer beim Nachnamen nur genannt. Ja, und er ist der Einzige, den sie immer Lennart Karl nennen. Aber gut, richtige Entscheidung?
Ich finde es cool, dass Nagelsmann es macht, dass du sagst, okay, El Mala, der ist richtig, richtig gut drauf, der hat jetzt 10 Bundesligaspiele gespielt und hat da, glaube ich, 4 Tore, 2 Assists. Top-Quote, das bei einem Aufsteiger und all das, was der mitbringt, ne, diese 1-gegen-1-Duelle, der kann auch mal 3 gleichzeitig spielen über außen, dieser Drang zum Tor, das ist genau das, was wir auch brauchen, diese Straßenfußballer, so nennt man sie ja immer ganz schön. Und ich finde es cool, dass Nagelsmann ihn nominiert, ihm da die Chance gibt. Und ich kann es auch verstehen, dass El Mala aktuell den Vorzug gegenüber Karl bekommt. Karl ist ja noch mal was jünger und El Mala und El Mala hat einfach faktisch auch schon ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, was einfach daran liegt, dass El Mala nahezu konkurrenzlos ist bei einem Aufsteiger und nicht beim Rekordmeister spielt und da irgendwie gucken muss, dass er auf seine Minuten kommt gegen Ulis, Diaz, Kane und Co. Klar, Lennart Karl, machen wir uns nichts vor. Da wird es auch nicht mehr lang dauern, dass der berufen wird und der hat eine ganz, ganz große Zukunft vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Toi, toi, toi.
Aber ist der nicht sowieso schon mit 17 für die U21-Nationalmannschaft schon berufen worden? Das habe ich gelesen.
Ja, ja, genau. Der spielt U-Nationalmannschaft, ja.
Ja, ja, das ist ja auch immerhin schon mal ein gutes Zeichen, ja, als 17-Jähriger, ja, Vollgas da zu geben und die U19 quasi dann schon oder sogar die U17 dann zu überspringen. Das ist doch schon mal ein ganz guter Ansatz. Denn wir sind jetzt natürlich auch bei der nächsten Frage, die auch im gleichen Kontext zu sehen ist. Lass uns mal bei den beiden bleiben, El Mala und Karl. Was ist deine Einschätzung? Wer wird die erfolgreichere Bundesliga-Kickbase-Saison spielen? Jetzt ab heute Rest.
Man muss den Gesamtkontext einbeziehen. Und ich glaube, beide werden für ihren jeweiligen Kontext, in dem sie sind, in dem sie sich befinden, in dem sie spielen, eine gute Kickbase, aber auch eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison spielen. Da habe ich wirklich bei beiden keinen Zweifel dran. Aber wenn man es jetzt nur auf die reinen Punkte in Kickbase bezieht, dann natürlich El Mala. Weil er einfach deutlich mehr Impact haben wird, deutlich mehr Spielzeit bekommen wird beim 1. FC Köln als Karl beim FC Bayern. Hm.
Bleiben wir bei Bayern. Letzte Frage, Spicy Waterfall. Musiala kommt bald zurück. Kaufen oder hat er kaum Chancen bei der gut eingespielten Bayern-Offensive? Eigentlich können wir das sehr schnell beantworten, denn wir haben es auch schon in der letzten Länderspielpause gemeinsam mit André Albers ja auch schon besprochen. Da brauchte ich erstmal euer Feedback, weil ich ja Gnabry-Besitzer bin in der Content-Creator-Liga und da auch schon so ein bisschen am Verzweifeln war, was mache ich jetzt mit dem? Gerade insbesondere mit dieser Ü-1000-Regel. Der wird aber dieses Jahr kein einziges Spiel mehr machen. Ne? Der kommt in 4, 6, 7, 8 Wochen vielleicht maximal, ja? Oder frühestens dann zurück. Und wir haben ja auch das Argument gebracht, die werden durch die Liga spazieren, das ist alles schön und gut. Die werden dann Teufel tun und da jetzt irgendein Risiko eingehen, den kurz vor den, bevor es ernst wird, K.O.-Spielen der Champions League, da jetzt irgendwie noch zu verblasen und dass er da irgendwie noch eine Verletzung riskiert oder ähnliches. Also der wird definitiv kein Spiel mehr machen dieses Jahr.
Ja, genau. Also das ist ein super Timing jetzt auch mit der heutigen Episode, die wir aufnehmen. Denn kurz vor unserem Podcast kamen tatsächlich ein paar News rund um den FC Bayern und rund um verletzte Spieler beim FC Bayern rein. Und da wurde dann auch nochmal bestätigt. Musiala, das dauert noch 4 bis 8 Wochen. Also aufgrund so einer langen Spanne kann man auch so ein bisschen raushören. Ja, es ist gerade schwer greifbar, wie weit ist Musiala wirklich, wie schnell kann es gehen, wie schwer ist jetzt noch der Aufbau, bis er wieder bei 100% ist. Und wir haben jetzt noch 5 Spieltage bis zur Winterpause und Der wird vor Weihnachten kein Spiel mehr machen, sondern da wird sich dann erst darauf beruht, dass der in der Winterpause behutsam aufgebaut wird, da weiter an seiner Fitness arbeiten kann. Und im neuen Jahr ist er dann noch wieder ein Kandidat für Einsätze, für Startelf-Einsätze und für Kickbase-Punkte. Das heißt, Musiala definitiv ein Kaufkandidat im Winter. Also wirklich mit Blick auf die Rückrunde ist das ein ganz heißes Eisen. Um noch die beiden anderen verletzten Spieler kurz zu behandeln, Alphonso Davies und Hiroki Ito sollen wohl nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Also die sind schon eine ganze Ecke weiter als Musiala. Und beide peilen ihr Comeback im Dezember an. Und das ist ja bekanntlich in, wenn wir richtig rechnen, 3 Wochen. Wir haben jetzt 1 Woche Länderspielpause. Das heißt, die werden 2 Spiele jetzt noch vielleicht verpassen. Und dann die letzten 3 vor der Winterpause könnten sie vielleicht dann schon in Frage kommen für Einsätze. Das heißt, da kann man, wenn man jetzt wirklich so 10 bis 15 Millionen irgendwie über hat und wirklich 0,0 Verwendung hat und Davies gerade auf dem Markt ist, einfach mal einpacken und dann schauen, wie schnell das geht.
Nächste Frage. Toni Tönnes, Grüße gehen raus. Welche Tipps würdet ihr Managern geben, die an den letzten beiden eher komischen Spieltagen, so sagt er, Federn in ihren eigenen liegen lassen mussten? Hat sich jetzt schlechtes Managen gezeigt? Bei dir ja, wie wir es gerade zum Einstieg ja gehört haben. Bei mir eher nicht. Klammern wir mal die Community-Liga aus. Aber ja, lass uns nochmal auf dieses komische Spieltage eingehen. Die Rotation, die knallt gerade voll rein. Ne?
Ja, aber muss ja auch. Guck mal, die Champions-League-Teams oder die Teams, die international vertreten sind, die haben ja wirklich seit Wochen spielen die im 3-Tages-Rhythmus. Und wenn sie mal frei haben, dann sind alle auf Länderspielreise. Da muss rotiert werden.
Ich habe den größten Tipp. Macht es so wie Melo. Ich feiere meine Manager-Spielweise, gerade insbesondere jetzt nochmal in der Content-Creator-Liga. Ich kann nur im Moment und auf meine private Liga darauf eingehen, denn das habe ich letztes Jahr in der Content-Creator-Liga gemacht, beziehungsweise davor das Jahr erst recht, als ich die auch noch zusätzlich gewonnen habe. Spieltagsbezogen drumherum. Ihr habt natürlich euren Stamm, ja. Wenn ihr schon in der Sommervorbereitung auf die richtigen Babos da gesetzt habt, ja, auf Achsen gesetzt habt, die sich auch unabhängig einer Rotation bewährt haben, dann habt ihr natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, wenn ihr spieltagsbezogen immer ein Auge auf den Transfermarkt oder auf, ja, die Teams eurer Mitmanager habt, da die entsprechenden Matchups, ja, ich sag mal so 3 Spieltage vorausblickend in diesem Horizont euch da mal anschaut und den einen oder anderen, dann versucht da mal abzuschwatzen. Das ist genau meine Manager-Taktik, die mich bisher, die letzten 3 Saisons, wirklich sehr, sehr gut durch das Tagesgeschäft hier gebracht hat.
Ja, gute Taktik, ja. Gehe ich mit. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich zu diesen beiden komischen Spieltagen so meine eigene Meinung habe. Und ich würde sagen, wenn die letzten beiden Spieltage nicht gut liefen, ist das in meinen Augen ein super Zeichen. Es wurde so viel rotiert, es kamen so viele unerwartete Ergebnisse, so viele Spieler, die sonst wirklich auf Top-Level performen, haben keine Punkte aufs Parkett gebracht. Und das ist in meinen Augen ein gutes Zeichen, weil diese Spieltage, die werden eine Seltenheit bleiben. Und das bedeutet, dass du so viel Punktepotenzial in deinem Team besitzt, was in der Regel performt, wo es aber mal an 1-2 Spieltagen der Fall sein kann, dass es halt eben enttäuschend ausfällt. Aber ich ziehe da eher was Positives raus. Ich sage mir, ja komm, wenn alle meine Topstars nicht performen, heißt das ja, dass irgendwie die Spieler aus der 2., 3. Reihe performen. Und wenn es dann Manager gibt, die da richtig punkten, bedeutet das für mich, okay, die haben dann da irgendwelche Spieler gerade gehittet oder in ihren Teams, die sonst eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und ich habe hier eigentlich die Babos im Team. Und die werden jetzt nach der Länderspielpause wieder Vollgas geben. Ich bin da eigentlich recht ruhig.
Lasst diese Emotion raus, ist der zweite Tipp. Dieses FOMO-Thema da, 2 Spieltage jetzt nicht performt und Balken geht nach unten, Katastrophe, wird nichts mehr verkaufen, Frustverkäufe. Lasst das, Leute, entspannt euch. Bestes Beispiel, auch da wieder bei mir Anfang der Saison mit Grimaldo, da stand ich nach 3 Spieltagen, 4 Spieltagen kurz davor, den zu verkaufen oder den mit Stiller zu tauschen, ja, gegen gegen Stiller zu tauschen. Hatte ich schon kurz davor mit Kickbase King einen Deal fast eingetütet und ab dem vierten Spieltag hat er dann angefangen zu performen. Ich bin der glücklichste Manager auf der ganzen Welt, dass ich das jetzt durchgezogen habe. Ich habe es mir die Saisons davor immer wieder gesagt, das mache ich nicht mehr, dieses FOMO und scheiße, ich muss jetzt so ein super emotional und gefrustet und weg damit und so. Nein, nein, nicht, durchziehen. Und das zeigt sich jetzt, ne? Da bin ich sehr, sehr glücklich drum. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, gerade jetzt so bei solchen Länderspielpausen zum Beispiel, ne? Achtet, wenn ihr jetzt tradet, wirklich nochmal auf die Marktwertentwicklungen. Das ist mir jetzt nochmal ganz besonders aufgefallen am Wochenende. Du siehst das auch, ich habe das mal verglichen mit der letzten Länderspielpause. Du siehst das, wenn die Spieler jetzt gottlos steigen, ja, die jetzt gut performt haben am Wochenende, was weiß ich, so 150, 200, 300.000 am Tag, ja, ballert da jetzt bitte nicht zu viel Overpay auf diese Spieler. Denn ihr werdet es ganz, ganz schnell merken, spätestens am Sonntag haben die ihren Peak erreicht und dann geht es zum Beginn der Woche, wenn es dann quasi wieder in den normalen Betrieb geht, ja, dann wieder ganz schnell nach unten. Ja. Also ihr werdet das Geld nicht mehr reinholen, wenn ihr da jetzt gottlos 2-3 Millionen irgendwie Overpay da reinballert. Ne? Also da jetzt ganz besonders, gerade so in dieser Phase jetzt, in der die Marktwerte sehr volatil sind, aufpassen mit Overpays. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Traden will jetzt jeder, ja, also zumindest die, die sehr, sehr aktiv noch unterwegs sind und da jetzt versuchen, noch Marktwerte zu steigern, Teamwerte zu steigern, so rum, um dann gegebenenfalls nochmal in der Breite noch was an Budget noch zu haben. Aber bitte aufpassen mit Overpays. Gut. Nächste Frage. Was sollte ein Manager, der mit Soft Reset spielt, 1 bis 3 Spieler dürfen gehalten werden, den Rest des Jahres am meisten beachten, lieber Simon?
Also, für die Ligen, die mit Soft Reset spielen, in den Ligen, und man darf 1 bis 3 Spieler seines Teams behalten, ist es natürlich essentiell, dass diese 1 bis 3 Spieler, die man halten darf, absolute Top-Performer sind. Und da muss der Fokus drauf liegen. Man muss jetzt irgendwie die Zeit nutzen, wenn man sagt, oh, ich habe irgendwie so ein ausgeglichenes Team, mir gefällt keiner so richtig gut, ich kann mich gar nicht entscheiden oder ich weiß gar nicht, wen ich halten soll im Winter. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, denn man muss sofort erkennen können in jedem Team, das sind die 1 bis 3 Spieler, die ich im Winter definitiv halte und die nicht zur Disposition stehen. Und daran solltet ihr auf jeden Fall feilen, dass ihr da diese absoluten Top-Performer im Team habt, um die ihr dann in der Rückrunde euer Team aufbauen könnt. Das heißt, ich bin fast schon der Meinung, wenn man mehr als einen Spieler halten darf, dann muss da irgendwie ein Bayern-Starter dabei sein. Ja, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg am allermeisten. Und da würde ich jetzt sehr umtriebig sein, auch gerade nochmal jetzt hier in der Länderspielpause gucken, okay, packe ich nicht irgendwie 2 Dortmunder zusammen, die vielleicht auch ein bisschen von Rotation betroffen sind und versuche mir dafür irgendwie einen Conny Leimer, einen Jonathan Tah ins Team zu holen oder irgendwie einen, vielleicht kann man auch einen der offensiven Topstars kriegen, Gnabry, Olise oder so, wenn man da wirklich ein richtig gutes Päckchen schnürt. Klar, die sind schwer zu haben, aber das sollte man definitiv mal probieren, weil ich glaube, dass so Bayern-Spieler, die man einfach sicher im Team hat, das ist Gold wert. Und auch alle anderen Spieler sollten auf jeden Fall Top-Performer sein bei ihren Teams. Und dann würde ich jetzt einfach gucken, okay, es sind jetzt noch 5 Spieltage, dass ich auch ein bisschen Matchup-bezogen aufstelle, jetzt gezielt einkaufe für die nächsten 2-3 Spiele, gucke, wer hat gute Matchups und dazu kommen wir ja gleich auch noch bei unseren Go-To-Teams und bei unseren Kaufempfehlungen, dass ich da jetzt einfach gucke, okay, ich möchte irgendwie meine Schäfchen bis zur Winterpause ins Trockene bringen, noch schön meine Punkte hamstern und dann kann ich mit dem Soft-Reset im Winter voll angreifen.
Perfekt. Wir lassen nämlich jetzt auch Taten folgen. Ich habe es ja auch gerade schon erwähnt, in meiner Strategie, in meiner Taktik, Matchup-bezogen nochmal schauen, dass wir da definitiv immer die richtigen Spieler picken, die dann die Top-Performer oder die Hidden Gems insbesondere sind, ja, bei den Mannschaften, die jetzt wirklich als Go-To-Team zu beachten sind bis zur Winterpause. Und da haben wir uns jetzt mal eine Top 6 aufgebaut und die gehen wir mal durch. Sollen wir unten anfangen oder wie hättest du es gerne?
Ach, lass uns einfach mal oben anfangen.
Ja, okay. Alles klar. Dann eigentlich, wer es im Blick hat, eigentlich gar nicht so, oder eigentlich sehr obvious, ne? Frankfurt auf jeden Fall, ganz, ganz oben. Ich lese euch mal die nächsten Matchups vor. Köln, Wolfsburg, Leipzig dazwischen dann, okay, aber auch auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Dann Augsburg und dann HSV. Da müssen 1, 2, 3, 4, 5 Spieltage, 10 Punkte müssen daher.
Ja, also das Restprogramm bis zur Winterpause von Frankfurt, das ist super attraktiv. Du spielst gegen beide Aufsteiger. Du spielst gegen ein,
ja, sag ich.
Du spielst gegen angeschlagenes Wolfsburg. Du hast ein langweiliges Mismatch gegen Augsburg. Und dann hast du halt eben noch den Kracher gegen Leipzig. Aber auch da sind sicherlich irgendwie Punkte drin, zumindest mal aus Kickbase-Sicht. Ja, auf Frankfurter muss man all in gehen. Mario Götze, Michael Zetterer im Tor, Theat, Chaby, Skiri finde ich das auch super interessant. Skiri ist so ein bisschen in der Situation wie Goretzka und Pavlovic beim FC Bayern. Ja. Pavlovic kriegt unter der Woche in der Champions League die Minuten und Goretzka kriegt dann die Bundesliga-Startelf Minuten. Und Skiri ist auch so ein bisschen der Goretzka. Der spielt nämlich in der Bundesliga und Chaby und Larsson dann eher in der Champions League. Also Skiri, top, top, top. Auf den würde ich definitiv gehen. Mhm. Auf Platz 2.
Nächstes Team.
Genau. Ja, genau. Da haben wir die Hoffenheimer.
Yes. Boah, ich liebe die irgendwie. In letzter Zeit machen die mir richtig, richtig Bock.
Hoffenheim ist richtig on fire. Hoffenheim macht das überragend gut. Und ich meine, die haben jetzt Leipzig besiegt. Zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag hat Leipzig verloren. 3-1 für Hoffenheim. Mhm. Und das, obwohl Leipzig ja auch 1-0 in Führung gegangen ist. Also Hut ab vor der Leistung, dass du die Leipziger besiegst. Und die haben mit Mainz und Augsburg, speziell jetzt nach der Länderspielpause, zwei Back-to-Back super interessante Matchups. Das heißt, Hoffenheimer jetzt in der Länderspielpause definitiv einpacken. Für Hoffenheimer auch tauschen und traden, würde ich sagen. Dann hast du Dortmund, HSV und Stuttgart. Also klar, du hast mit Dortmund und Stuttgart zwei Top-Teams noch. Aber dazwischen auch nochmal ein HSV. Also drei
auf Augenhöhe, sage ich dir im Moment.
Stuttgart können die Punkte mitnehmen, Dortmund können die auch Punkte mitnehmen. Wenn du Leipzig schlägst, hast du auch gegen die beiden eine Chance. Aber du hast halt eben auch diese drei ganz klaren Mismatches mit Mainz, Augsburg, HSV. Also Hoffenheimer, ich glaube, die sind for real.
For real muss ich auch erstmal gucken hier. Köln auf Platz 3. Also, lass mal überlegen. Frankfurt, haben wir ja gerade schon gesehen, die spielen gegen Frankfurt. Dann spielen sie gegen Bremen, dann St. Pauli, dann kommt Leverkusen und dann Union. Auch spannend, ne? Ist ja Frankfurt-Leverkusen, also alles in Reichweite.
Genau, also St. Pauli und Union sind absolute Go-To-Spiele, Spieltage, wo ich sage, okay, da möchte ich gerne ein, zwei Kölner im Team haben. Köln gibt einem ja sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld, als auch in der Offensive immer auch Punkteoptionen. Martel, du hast einen Schwäbe im Tor, der auch top performt. Also ich finde Schwäbe ist auch ein super interessanter Keeper für Kickbase. Du hast Cenk Özkaca, gut, der hat jetzt gegen Gladbach einen Fehler gemacht, aber das wird ihm jetzt auch nicht jede Woche passieren. Du hast einen Joel Schmid, der macht's ganz gut. Im Mittelfeld ist Kainz jetzt wieder da gewesen. Vorne hast du einen Ache, einen Elmala. Also da gibt's viele Optionen, die durchaus Kickbase-relevant sind. Und klar, jetzt nach der Länderspielpause gegen Frankfurt eher ein schweres Spiel. Da würde ich vielleicht von Kölnern auch absehen, aber danach Bremen, St. Pauli, kann man machen.
Platz 4. Die erstarkten Unioner. Junge, nächstes Spiel gegen St. Pauli, danach Heidenheim. Also zwei absolute Pflichtsiege für Union. Dann Wolfsburg, sehe ich auch, Punkte. Dann haben wir Leipzig. Das muss man erstmal schaffen. Aber wer gegen Bayern so gut aussehen kann und bis dahin dann sicherlich 7 Punkte geholt hat gegen Pauli, Heidenheim und dann Wolfsburg vielleicht nur unentschieden, der hat dann richtig dicke Cojones gegen Leipzig. Und dann kommt Köln nochmal. Also auch zu Recht ein guter Kandidat da oben auf Platz 4.
Genau. Auch speziell jetzt eben für die Länderspielpause, dadurch, dass du St. Pauli und Heidenheim die aktuell schwächsten Teams der Liga hintereinander hast nach der Länderspielpause, bietet sich das an und ich. Klar, Döki muss ganz oben auf der Liste sein. Ich glaube, für Döki würde ich in der aktuellen Form auch ein bisschen was abgeben. Wir stellen ja gleich noch ein paar Verkaufskandidaten vor. Da würde ich einige für einen Döki definitiv eintauschen. Aber auch so ein Ansa finde ich ist spannend. Berg hat es ganz gut gemacht. Du hast einen Andras Schäfer, der auf jeden Fall wieder Startelf-Spieler ist. Super, super interessant. Trimmel mit seinen Flanken und seinen Standards auch immer eine Option wert. Also warum nicht auch jetzt mal auf Union gehen?
Ja. Zwei Mannschaften haben wir noch. Gladbach, hoffentlich. Wir haben es ja gerade schon einmal kurz durchanalysiert. Hoffentlich behalten sie diesen Streak. spielen dann nach der Länderspielpause gegen Heidenheim. Dann kommt Leipzig, Mainz, Wolfsburg und Dortmund. Also von den Teams, von den 15 Punkten sehe ich mindestens 7 auf jeden Fall.
Ist jetzt nicht super leicht, das Programm, aber ich habe Gladbach mit reingenommen, weil sie jetzt einfach richtig gut in Form sind. Ich so ein bisschen darauf vertraue, dass sie jetzt auch die Form so fortsetzen. Ja, und genau. Ich schiele halt wirklich auf dieses Heidenheim-Spiel jetzt am 11. Spieltag. Da habe ich jetzt auch in meinen diversen Ligen mir schon 2 Gladbacher pro Team eingepackt. In meiner Main-Liga habe ich mir jetzt einen Dix geholt und einen Sander. Und die plane ich jetzt erstmal nur für das Heidenheim-Spiel ein und dann gucke ich mir mal, wie sie da performen und so und ob ich nicht nach dem Heidenheim-Spiel sie vielleicht dann gegen Spieler eines besseren Teams dann upgraden kann. Aber,
Junge, du adaptierst meine Taktik hier. Du bist ja quasi, das ist die Melosche Taktik.
Ja, Melo, wir nehmen seit über 4 Jahren hier Podcast auf. Meinst du, ich weiß nicht, was ich mir von dir abschauen kann und was nicht?
Nur Erfolg. Gut, weiter geht's. Letzter Name geht nach Bremen. Als erstes Leipzig, dann Köln, Hamburg, Stuttgart, Augsburg. Wie viele Tore macht Boniface?
Ich hoffe, dass er da sein erstes Tor macht. Aber wenn er so Seitfallzieher-Assists liefert, dann reicht mir das auch schon. Das kann er auch gerne jede Woche tun, wenn dann jemand anderes dafür trifft. Das ist mir eigentlich egal. Ja, das Restprogramm bis zur Winterpause ist okay. Jetzt nach der Länderspielpause Leipzig natürlich super schwer. Da würde ich jetzt nicht explizit drauf gehen, dass ich sage, okay, ich muss mir jetzt in der Länderspielpause schon 2 Bremer ins Team holen, weil die gegen Leipzig super performen werden. Würde ich vielleicht eher nicht machen. Danach hast du aber beide Aufsteiger. Köln, HSV, klar, sind keine typischen Aufsteiger, wo du sagst, das ist Laufkundschaft, aber es sind halt trotzdem Aufsteiger und Teams, wo du sagst, okay, das sind schon dann auch Gegner, wo Bremen seine Punkte holen kann und vielleicht auch muss. Und das haben sie ja in den letzten Wochen auch getan. Gegen eben solche Gegner haben sie dann ihre Siege und Punkte geholt. Dann hast du Stuttgart, da ist auch immer mal irgendwie ein Unentschieden drin. Die sind auch, denke ich mal, verwundbar. Da können dann auch Spieler wie Romano Schmid, Jens Day im Bangula, Sugawara durchaus ihre Punkte machen. Und dann hast du als letztes Spiel vor Weihnachten noch Augsburg, die ja auch eher mau unterwegs sind. Also der Spielplan, der gibt schon auch noch einiges her, was Kickbase-Punkte angeht.
Tipptopp. Das waren die Top 6 Go-To-Teams bis zur Winterpause. Unsere Top 6. Jetzt haben wir nochmal Flop 3, bevor wir gleich im Schnelldurchlauf nochmal ein paar Kaufempfehlungen und Verkaufsempfehlungen durchgehen. Ja, das wird auch nochmal spannend. Lass uns mal schauen, wen sollte man denn bis zur Winterpause meiden? Also mal genau andersrum zu schauen. Also wir haben es jetzt schon oben so ein bisschen durchgehört. Es kam sehr oft vor. Auf Platz 1 Augsburg. Jetzt gucken wir uns da mal das Restprogramm an. HSV, Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt und Boniface, der den 3 Dinger da reindrückt.
Dein Wort in Gottes Gehörgang, Melo.
Ja. Das wird.
Ja, das wird mit Ausnahme vom HSV sind das mit Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt und wahrscheinlich auch Bremen.
HSV werden, die werden nicht punkten gehen, den HSV. Wenn nicht.
Ja, das sind 4 Gegner von 5 jetzt bis zur Winterpause, die sehr spielstark sind. Und das sind ja auch die Gegner, die Augsburg am meisten Probleme bereiten. Weil Augsburg da so ein bisschen langsam ist, ein bisschen fahrig ist. Und wenn du dann mit guten, schnellen Kombinationen daherkommst, dann kannst du die Augsburger Mannschaft, die Augsburger Defensive gut aushebeln. Ja, also ich glaube, das einzige Matchup, wo man vielleicht noch mit Augsburgern gehen könnte, wäre eben jetzt das am 11. Spieltag gegen den HSV. Wenn ich jetzt irgendwie einen Rieder im Team habe, einen Matsima im Team habe, dann sage ich, okay, die halte ich jetzt noch über die Länderspielpause. Aber wenn sich jetzt eine Gelegenheit bietet, die vielleicht auch abzugraden, ja, dann würde ich das schon machen. Wenn aber jetzt nichts Passendes dabei ist, kann man die gegen HSV aufstellen. Danach finde ich eher schwierig. Würde ich alle meine Augsburger abgeben.
Ja, und selbst dann, also wirklich, ne, man hat es jetzt gegen Stuttgart gesehen. Also Ansätze waren ja da, auch Massengo, das Tor, das war ja auch alles schön und gut. Ne? Auch Rieder ganz zu Beginn. Aber dann kommt halt nun mal auch Pech dazu, ja, dass du da, wenn du Scheiß am Schuh hast, ne, dann ist das leider so. Und dann kommst du nun da um die Ecke und macht den 80. das Siegtor. Das kriegst du dann nicht so schnell verarbeitet, ne? Also von daher, ja, zu Recht auf Flop 1. Flop 2 haben wir die Wolfsburger. Ich lese euch da auch eben ganz kurz vor. Leverkusen als nächstes, dann Frankfurt, dann Union, ganz eklig, dann Gladbach, sehr eklig, und dann Freiburg. Gegen wen sollen die Punkte machen? Sag mir das, gegen wen?
Man sagt ja immer so schön, Trainerwechsel erweckt Wunder, aber ich sehe es bei Wolfsburg.
So ein Reis ist jetzt da als Gerücht auf der Matte da, also.
Ja, ich habe 0,0 Vertrauen in Wolfsburger, und da würde ich auch wirklich allen zu raten, irgendwie sich jetzt von den Wolfsburgern zu trennen. Man denkt natürlich, okay, jetzt mit einem neuen Trainer und so kann es ja nur besser werden. Die Tendenz geht auch in die Richtung, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Aber wenn man sich jetzt die Matchups bis zur Winterpause anschaut, das ist alles keine Laufkundschaft. So. Und Wolfsburg ist kein Team, das von Fans getragen wird, wodurch die halt dann wirklich auch nochmal ein bisschen Energie gewinnen können, sondern die müssen sich jetzt alles unter dem neuen Trainer erspielen und erarbeiten. Und das dann in einem Weekly Business, wo du am Wochenende gegen Leverkusen, dann gegen Frankfurt, Union, Gladbach und Freiburg spielst, das sind alles keine einfachen Spiele, wo ich sage, okay, Wolfsburg mit einem neuen Trainer, easy win. Im Gegenteil. Also die werden sich auch in diesen Spielen mit einem neuen Trainer schwer tun. Und deshalb Wolfsburg, die sind's nicht. Ich würde da alles abgeben, und das werde ich auch tun.
Das werde ich bei Mainz auch so machen. Als nächstes Hoffenheim, dann Freiburg, Gladbach, dann kommen die Bayern und dann gegebenenfalls gegen St. Pauli ein Ding auf Augenhöhe.
Ja, Mainz punktet ja jetzt schon nicht, und dann warten jetzt mit Hoffenheim und Bayern in den kommenden 5 Spielen zwei absolute Top-Teams, die richtig gut drauf sind. Und Freiburg-Gladbach in der aktuellen Form darf man auch nicht unterschlagen. Das wird auch nicht leicht für Mainz. Und dann hast du am 15. später gegen St. Pauli ein Do-or-Die-Spiel vor Weihnachten für beide wahrscheinlich. Also wer da irgendwie den Sieg einfährt, der hat noch gute Chancen, in der Rückrunde Boden gut zu machen und unten rauszuklettern. Aber ich glaube, der da verliert, der steckt aber mal ganz tief da unten drin, und dann wird es auch schwer, glaube ich.
Ja, einer von denen wird dann wieder so zum letzten Drittel der Rückrunde dann wieder irgendeine Rallye hinlegen. Das hat Mainz ja auch sehr, sehr gut gemacht in der Vorsaison, glaube ich, ne, wo sie da irgendwie 8 Spieler am Stück irgendwie durchgezogen haben und nicht verloren haben. Irgendeiner von denen wird das genauso machen. Die Anlagen sind da. Augsburg, Wolfsburg, Mainz, so, ne, von den Kandidaten da. Wer definitiv abgeben wird, ist Heidenheim und Pauli. Da bin ich eigentlich schon ziemlich sicher. Und dann muss man mal gucken, ne? Alles mit Burg hier. Wolfsburg, Hamburg, Augsburg. Irgendeine Burg wird fallen.
Das hast du schön gesagt, ja. Ja, das muss wohl oder übel der Fall sein, ja. Was würdest du denn mit einem Amiri machen, Melo?
Ich habe ihn ja in der Community-Liga, habe ich ja gerade schon eingangs erwähnt. Und den werde ich tatsächlich verkaufen.
Ja, finde ich gut. Ey, seit Wochen sitze ich hier und sage, eigentlich muss man Amiri irgendwie loswerden. Den muss man irgendwie eintauschen, traden, den muss man verkaufen, sich dafür irgendwie was anderes ins Team holen. Und dann kriegt er jede Woche seinen Elfmeter in der 85. und macht dann trotzdem seinen grünen Balken, weißt du? Aber du kannst dich ja nicht jede Woche darauf verlassen, dass Mainz einen Elfmeter bekommt, weil ohne seinen Scorer ist Amiri auch nicht mehr das, was er mal war, was einfach an der gesamten Teamperformance liegt. Ja, genau, nicht zu dem Preis.
Diese 28 Millionen da, ehrlich. Und der hat jetzt einen super Schnitt in den letzten 4 Spielen da reingeholt, ne? Also, na klar, absteigender Ast, ne? Erster 224 Punkte da gegen Leverkusen. Das ist ein geiles Spiel, der Mainzer, aber trotzdem verloren. Aber da hat er auch mit Tor und Vorlage 224 Punkte gemacht. Dann 154 Punkte mit dem Tor gegen Stuttgart, auch Niederlage. Dann das 1:1 gegen Bremen, da hat er keinen Scorer gemacht, trotzdem 126 Punkte. Und jetzt bei der 1:0 Niederlage gegen Frankfurt nur 66 Punkte. Das war das erste Mal, wo ich sage, puh, alles klar, dann geht er wieder so zum Saisonstartniveau über. Das ist mir aber alles für den Preis einfach zu wenig Durchschnitt, was da kommt. Da gibt es andere Kandidaten in dem Segment, die liegen bei 120, 130 Punkten im Schnitt, ja, und deutlich mehr Potenzial, konstant auf einem Niveau, auch ohne Scorer, gute Hochpunkte mitzuliefern. Und da schaue ich dann drauf. Oder ich hole mir 2 zu dem Preis, ja, die ich dann sehr gut in der Breite dann noch
brauche. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Sinn ergibt, einen Amiri zu verkaufen und mit dem Geld bis zur Winterpause wirklich nur Matchup-bezogen einzukaufen. Ich gebe jetzt einen Amiri an Markt ab und hole mir dafür 2 Gladbacher gegen Heidenheim am 11. Spieltag. Punkt. Dann gebe ich die Gladbacher nach dem Heidenheim-Spiel ab und hole mir dafür 2 Frankfurter. So, weißt du, das
Kickbase-Regel.
Genau, dass du halt einfach dieses Amiri-Geld in Umlauf bringst, dass du Matchup-bezogen einkaufen kannst. Gute dass Stich. Du handlungsfähig
Lass
bist.
Lass uns mal das Amiri-Geld in Umlauf bringen. nächster Punkt, unsere Kaufempfehlungen. Wir haben ein paar Namen aufgeschrieben, die jetzt im Moment wirklich gut als Trading-Objekte, aber auch aufgrund der Matchups, die wir gerade gehört haben, glaube ich, ganz interessant sein könnten. Und in dem gleichen Zuge dann gleich nochmal ein paar Verkaufsempfehlungen. Aber lass mal den Einkaufswagen voll machen. Übrigens, bei uns hier um die Ecke hat der neue Aldi aufgemacht. Ich schwör's dir, ein Glaspalast vom Allerfeinsten. Da hatte ich so einen Einkaufswagen. Ne? War richtig stolz. Bin da durch diese Regale da gelaufen. Und das Gleiche mache ich jetzt auch.
Ja, da wirst du einiges an tollen Produkten dabei haben. Genau, ich scanne. Ja, ich packe meinen Einkaufswagen mit.
Ja, ich gehe mal durch die Gemüseabteilung und sehe ein Kohlkopf-Götze. Jetzt ist er aber kein Kohlkopf mehr, denn er hat sich ja einer Haartransplantation unterworfen. Ich dachte auch,
Türkei lässt grüßen.
Hat er eine Perücke auf oder was? Was ist mit dem denn los hier? Wieder er? Also richtig fresh, der Junge. Fast so wie du jedes Mal hier im Podcast. Aber nee, es ist tatsächlich der alte Götze, nur mit neuen Haaren. Aber auch der alte Götze, der im Moment recht gut performt. Und für 8,4 Millionen, meiner Meinung nach, machst du da nichts falsch. Auf die Frankfurter müssen wir setzen. Wir haben es gerade in den Go-To-Teams gehört. Und für mich einer der Kandidaten schlechthin für unter 10 Millionen, so ein Frankfurter.
Gib ihm. Ist ein Gemüse, das in den Frankfurter Eintopf auf jeden Fall reingehört. Und ich denke mal, zwischen 10 und 11 Millionen sollte man den in den meisten Ligen schon auch kriegen können, denke ich. Und Götze ist der Can Usson-Ersatz, ne? Der ja auch noch ausfallen wird.
Genau. Erstens das. Und zum Zweiten einfach aufpassen, Obacht, nicht jetzt denken, Melo hat gerade gesagt, keine Overpays in der Länderspielpause. In diesem Fall ja schon, ne? Weil der wird ja wirklich in Anführungsstrichen langfristig ja auch zum Einsatz kommen. Ne? Also da wird sich so ein Overpay auch lohnen.
Genau, wenngleich man sagen muss, Melo, er ist mit Frankfurt natürlich auch in der Champions League vertreten. Das heißt, auch vor ihm wird die Rotation sicherlich keinen Halt machen. Das heißt, ich würde jetzt keine
8,4 Millionen
überhöhten Overpays leisten, aber für bis zu 12 Millionen kann man den sicherlich mal mitnehmen.
Siehste, da habe ich von meinen 28 Amiri-Millionen noch 20 übrig, 19, wenn ich ihn zum Marktwert kriege. So, als nächstes, Stay, 16,9 Millionen. Den hast du zu verschulden. Der ist mir einfach in den Einkaufswagen gelegt worden.
Ja, frisch. Ja? Frisch, knackig. Der darf nicht fehlen, Melo. Der ist schon wieder bei 118 im Schnitt, Melo. Der hat schon wieder 4 Tore geschossen. Jens Day ist der absolute Hammer. Und weißt du, was das Krasseste ist? Der ist kein dänischer Nationalspieler. Der wird einfach von der dänischen Nationalmannschaft nicht berufen. Der hat letztes Jahr 10 Bundesliga-Tore geschossen als Achter. Und jetzt steht er auch schon wieder bei 4 und wird einfach nicht berufen. Also hat Dänemark auf der Achterposition so ein Luxusproblem?
Du.
Also mir soll es recht sein.
Jetzt nicht so auf dänischen Fußball, aber kann ich dir nicht sagen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, was du sagst, weil Bremen sowieso gottlos performt hat jetzt auch am vergangenen Spieltag. Ne? Also was da an Punkte gehagelt hat, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Aber das macht der Stay als einer von wenigen sehr konstant, kontinuierlich. Also von daher 16,9 Millionen würde ich hart an der Grenze, würde ich aber auf jeden Fall noch mitgehen. So knappe 17, 8, 18, 18 Millionen so maximal könnte ich mir.
Ja, wenn du es in Relation zum Schnitt mit Blick auf das Restprogramm bis zur Winterpause setzt, finde ich, kannst du auch eine 2 vorsitzen und 20 zahlen.
Ja, maximal, ne? Weil Bremen haben wir ja gesagt, das ist bei uns auf Platz 6 in den Go-To-Teams. Ist okay. Nächster ist Dix, 11,9 Millionen, gar keine Diskussion. Richtig so, wie du es gesagt hast. In meiner Mainliga habe ich ihn auch, also in der privaten Liga, da habe ich mir wieder geholt. Das ist eine Hassliebe. Ich werde auch versuchen, ihn in der Content Creator Liga nochmal ranzuholen. Den musste Kickbest Guide nämlich jetzt abgeben, als einen seiner Top 3 Punkter. Mit einem sehr weinenden Auge. Ich hatte ihn damals schon mir in der Saisonvorbereitung geholt. Die ersten Spieltage gottlos underperformed. Jetzt so langsam kommt er in Tritt, genauso wie Gladbach auch. Also von daher sehe ich ihn da für 11,9 Millionen ohne Probleme. Ich habe damals sogar 18 bezahlt. Die wären es mir auch wert, insofern, wie du schon richtig sagst, Heidenheim spielt das mal abwarten, wie er da performt. Er jetzt wirklich auch zeigt, dass er da kontinuierlich Punkte liefern kann.
Und ich bin jetzt schon in der Planung, was die Episode mit Mats in der nächsten Woche angeht.
Ja.
Und Dix war in der Sommer-Transfer-Special-Episode mit Mats ein sehr großes Thema, denn Mats hat große Stück auf ihn gehalten. Das heißt, über Dix werden wir nächste Woche auf jeden Fall sprechen. Da möchte ich dann nochmal eine Bewertung von Mats haben jetzt nach dann 10 Spieltagen.
Ich freue mich schon auf den Podcast. Ich liege dann schön am Pool und habe die Kopfhörer dann schon am Anschlag. Bin mal gespannt. Nächsten Gladbacher. Honorar, er ist wieder da. Honorar, 17,1 Millionen. Wäre mir auch 20 Millionen wert, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, ganz klar. 100%. 20 Millionen, ist guter Preis.
Seitdem der wieder am Start ist, fluppt's. Punkt. Prömel, der Nächste. Wir hatten ihn schon vor, wie viele Episoden? 4, 5, 6 Episoden haben wir ihn schon, aber sowas von in den Himmel gelobt. Ja, er ist wieder da und er wird auf jeden Fall wieder richtig, richtig reinknallen. Aber immer wieder im Hinterkopf zu behalten, ja, diese blöde Verletzungsanfälligkeit, die er da hat. Aber von der Geschichte sieht man ja im Moment gar nichts, ne? Und schon wieder gescored, ne?
Prömel ist so gut. Ist einer der Lieblingsspieler von meiner Freundin. Die ist irgendwie ein Prömel-Fan. Ja. Die fand ihn mal ganz süß und jetzt mag sie Prömel.
Schön. 8 Millionen, mag ich ihn auch. Würde ich sogar 10 für bezahlen.
Ja, ist auch aktuell gesetzt. Wer trifft, hat recht.
Keine Diskussion. Und noch ein Gladbacher, Sascha. Noch ein Hoffenheimer. Den Ex-Schalker Kabak. Rote Karten und Verletzungsgott.
Und Elfmeter verschuldet. Na, der hat ja schon auch Qualitäten und ich glaube auch, dass er besser ist als Ranac, der aktuell gesetzt ist neben Haidari in der Innenverteidigung. Und Kabak ist jetzt wieder fit, hat die letzten Wochen ja auch nach Einwechslung seine Minuten bekommen. Am 9. Spieltag waren es, glaube ich, sogar 53 Minuten hinten raus. Also der wurde dann peu à peu jetzt auch über Joker-Einsätze herangeführt. Und ich glaube, die Länderspielpause spielt ihm in die Karten, dass er dann noch weiter an seinem Fitnesslevel arbeiten kann. Und das ist so ein Gamble-Kandidat. Ich würde mir den jetzt versuchen, irgendwie mit einem ganz, ganz kleinen Overpay oder für Marktwert einfach mal einzupacken. Denn ich glaube, noch vor der Winterpause wird der Wechsel kommen, dass Kabak Ranac aus der Startelf verdrängen wird.
Ja, und der passt super zu Haidari vom Spielstil, ne?
Ja.
Das wird eine Bombeninverteidigung. Boah.
4,8 Millionen, so. Gar nichts.
Ja, gar keine Diskussion. Ein guter Take mit der Winterpause und dem Gamble. Finde ich gut. Ja, Verkaufsempfehlungen. Neben Amiri, meiner persönlichen Verkaufsempfehlung, haben wir noch ein paar Namen aufgeschrieben. Ich gehe mal auf die großen Kracher ein und dann gehen wir gleich nochmal so auf die Mittelklasse-Spieler. Haben auch nochmal ein paar Side-Infos noch mit eingepackt. Also ganz klar meine persönliche Meinung, aber ich glaube, die teilt so auch. Grifo mit 23,8 Millionen. Also das ist... Ich habe ihn mir noch versucht, schön zu reden im Laufe der Runde bisher, aber da gibt es gar keine Diskussion. Genauso wie Bakayoko, 16,4 Millionen und dein Amura mit 23,5 Millionen. Das sind alles Kandidaten. Die Kohle, die kannst du jetzt gerade im Hinblick auf das Restprogramm deutlich besser investieren, indem du jetzt in die Breite gehst oder dir adäquaten Ersatz für den Preis holst.
Genau, also es gibt wieder die bekannten Möglichkeiten eintauschen gegen irgendwie einen Spieler X oder zwei Spieler X. Oder halt direkt an den Markt verkaufen und mit dem Geld einfach sich 2, 3 Spieler holen, Matchup bezogen. Aber da muss man jetzt die Länderspielpause nutzen und bei all diesen 3 großen Namen die Reißleine ziehen, die fressen viel zu viel Budget.
Jo, dann haben wir 2 St. Paulianer, wobei ich sagen würde, eigentlich stellvertretend für alle. Ja, Sinani 13,4 Millionen, Vasil 14 Millionen, den habe ich in der Content Creator Liga und das tut mir so unglaublich weh. Alter, der hat in den letzten 6 Spielen, was hat er gemacht? Ein 40er-Schnitt oder so?
Ja, 43er-Schnitt.
Was soll das? Was soll das? Das war der in den ersten 6 Spieltagen der Top-Torwart schlechthin. Ja, ich dachte,
in den ersten 5 Spieltagen hatte der irgendwie einen 140er-Schnitt und seitdem ein 43er. Da fehlt die 100. St. Pauli, das formschwächste Team der Liga. 7 Spiele in Folge verloren. Vasil davon in 3 Spielen mit Flutschfingern daneben gegriffen und Fehler vor Gegentor. Können wir so nicht mehr halten mit 14 Millionen. Da muss man sich nach einem anderen Keeper umschauen.
Ich gucke die ganze Zeit schon, ne? Kommt einfach nichts. Ne? Das ist kacke.
Sinani, auch nicht mehr gesetzt. Sitzt jetzt zum Teil auch auf der Bank. Auch das mit 13,4 Millionen. Das ist viel zu viel Budget, das der wegnimmt und keine Punkte bringt.
So, und dann haben wir noch 2 Dortmunder. Was sagst du zu den beiden? Svensson habe ich in der Content-Creator-Liga rechtzeitig noch abdrücken können. Dachte ich mir, aber das kann doch nicht wahr sein, Alter. 27,6 Millionen und hat in den letzten 5 Spielen 57er-Schnitt gemacht. Ne? Adeyemi, genau das Gleiche, fast 27 Millionen, 26,x. Ne? Hat in den letzten 5 Spielen 32er-Schnitt gemacht. Weg! Leute, vergesst diese großen Namen oder diese Value Picks oder Spieler, die ihr da im Team habt. Vergesst es. Also, was soll sich denn da jetzt die nächsten 5 Spiele ändern an dem Schnitt? Wenn die gegen solche Gegner, gegen die sie da jetzt gespielt haben, wo Dortmund ja wahrlich gut performt hat, ne? Nur solche Schnitte da rausknallen.
Ja, also da war ein Spiel gegen Augsburg dabei, da war ein Spiel gegen HSV dabei. Und wenn du in diesen beiden Spielen nicht gut performst, dann gegen wen sonst? Und wir haben eben...
Rotation kommt ja auch noch dazu, ne?
Genau, und Svensson ist ja nicht mal wirklich von Rotation betroffen, sondern er spielt alles und holt trotzdem keine Punkte. Und das für 27,6 Millionen ist halt, ich glaube, deshalb ist der Marktwert auch noch so hoch, weil alle Svensson-Besitzer an ihm festhalten, weil sie sagen, okay, der spielt ja, irgendwann müssen die Punkte kommen. Aber wir haben jetzt 5 Spieltage zugeschaut und da kamen im Schnitt 57 Punkte und das einfach viel, viel, viel zu wenig. Da kann ich das Geld besser einsetzen und wir haben eben die Kaufempfehlungen ja auch besprochen und ich kann mir für den Marktwert eines Svensson kann ich mir einen Dix und einen Stay holen. Also das würde ich auf jeden Fall sofort machen. Svensson abgeben, Dix und Stamians Team holen, Abfahrt. Und Adeyemi von Rotation betroffen, holt keine Punkte, ist unsicher, ob er startet. Will ich auch nicht in meinem Team haben für weit über 20 Millionen. Auch da Prömel, Götze und Dix. Und ich habe einen Adeyemi aber mal mega ersetzt.
Das ist Wahnsinn, ne? Was für ein Namen. Da quasi alternativ, ne? An Punkte und Potenzial.
Da gibt es für mich auch in keiner Liga, in keiner Konstellation irgendwie die Ausrede, ja, aber oh, der Markt ist leer, deswegen halte ich an einem Adeyemi fest. 10 bis 15 Millionen Spieler gibt es überall. Die kann man sich immer ins Team holen. Da muss man nicht monatelang auf eine Top-Performance von Adeyemi warten. Das ist, die Ausrede zählt nicht.
Ihr müsst zum Glück auch nicht monatelang bis zur nächsten Episode von uns warten. Wir sind am Ende angekommen, ihr Lieben. Simon, tausend Dank für diese wirklich sehr illustre, ganz entspannte, freischnauze Länderspielpause-Runde hier. Danke an euch, liebe Community, die uns diese Fragen zur Verfügung gestellt habt. Und ich verabschiede mich in den wohlverdienten Urlaub, mein Bester. Ich bin aber immer noch für dich da. Ich schneide ja dann fleißig alles zurecht nächste Woche und lade es dann noch hoch, damit auch unsere Community und alle weiteren fleißigen, interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer die nächste Punktelieferanten-Episode dann hören können zur Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Aber im Moment freuen wir uns erstmal auf die Nationalmannschaft. Ja, gucken, dass da jetzt endlich eine offizielle Ich bin qualifiziert Info dahinter steht und dann kann man schon mal mit anderthalb Augen in Richtung Weltmeisterschaft nächstes Jahr schielen.
Ich schiel jetzt ist ja noch Zittern angesagt, ne?
Ja, alles ongoing. Passt schon. Loser-Runde und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Alle reden es schlecht, aber ich bin da der festen Überzeugung, dass wir auch da in 26 uns für die WM qualifizieren und dort vielleicht sogar in der Gruppenphase sehen. Habe ich irgendwie im Gefühl.
Das wär's.
So. Ich schiele auf mein Abendessen, mein Bester. Ich wünsche dir nur das Beste, euch auch, ihr Lieben. Und macht es gut. Wir hören uns dann übernächste Woche wieder und ihr alle anderen nächste Woche.
Knutschis. Ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.